Der Anhalter stand auf, sagte: Komm. Komm, ich zeig dir das Arbeitszimmer, das ich mir eingerichtet habe. Er führte mich zur Tür einer kleinen Kammer, die an die Küche angebaut war. Er stieß die Glastür auf und trat in eine Art Garage aus rohem Beton. Ich betrachtete das Regal an einer Wand, gebaut aus einfachen Brettern und Backsteinen, die Bücher darin, ein Fach voller Romane, eines mit Dichtung und noch eines mit Essays. Der Anhalter hatte immer eine Vorliebe für Essays gehabt. Ich betrachtete die anderen Wände, die der Aufbewahrung von Werkzeug, Kisten, Werkstoffen, Gips und Zementsäcken dienten. Ich fragte mich, was er in diesen vier Wänden wohl treiben mochte, was für Stunden er in diesem fast fensterlosen Raum verbrachte, der schon an einem Septembersonntag kalt und im Winter wahrscheinlich eisig war. Werkelst du viel? Komm vor, ich arbeite auf Baustellen, mache alles Mögliche. Eine Zeit lang war ich als Zimmermann unterwegs. Da gibt es jede Menge zu tun, man bekommt immer Anfragen von immer weiter her. Die Baustellen haben mir zu lang gedauert, ich hatte genug davon. Ich habe es mit Elektroarbeiten, mit Klempnerei versucht. Schließlich habe ich mich selbstständig gemacht. Ich mache alles, Maurerarbeiten, Fliesen legen, Bäder, Küchen. Kein Chef mehr im Nacken, damit ist Schluss. Ich schaute auf seine Hände. Sie sahen aus wie schon immer. Vielleicht etwas schwieliger als früher, etwas breiter. Er öffnete eine Schublade, holte einen dicken braunen Umschlag hervor und streckte ihn mir entgegen. Ich tauchte eine Hand hinein, spürte mit den Fingerspitzen lauter kleine Plastikvierecke. Ich zog aufs Geradewohl ein Dutzend hervor. Es waren Polaroids. Porträts von einem alten Ehepaar vor einem Wohnmobil an einer bretonischen Küste. Von einem kleinen, hageldürren LKW-Fahrer, der am Steuer seines Zehntonners den Daumen hochstreckte. Von einem etwas beleibten Bartträger in rosa Polohemd nachts auf einer Autobahnraststätte. Von einem kahlköpfigen alten Mann mit sonnengegerbter Haut, fleischigen Lippen, hochsitzenden Augenbrauen, lächelnd am Steuer eines Sportwagens. »Wer ist das?«, fragte ich. »Das sind die Leute, denen ich begegne.« »Die dich beim Trampen mitnehmen?« »Die mich in ihr Auto steigen lassen. Mit denen ich Zeit verbringe.« »Fotografierst du sie alle?« »Das versuche ich. Manchmal vergesse ich es. Oder sie halten an einer zu gefährlichen Stelle, wo ich kaum Zeit habe, rauszuspringen, bevor sie weiterfahren müssen. Aber jedes Mal, wenn ich kann, frage ich sie. Lehnen sie nie ab? Zwei oder dreimal wird mir das passiert sein, mehr nicht.« Ich schaute die Dutzende von Gesichtern weiter durch. »Hast du viele davon?«, fragte ich. »Ich weiß nicht. Vielleicht 200, 300. Ich habe vor 2 Jahren damit angefangen.« Mein Blick blieb an einem in Paris aufgenommenen Foto hängen, an der Metrostation Château d'Eau, früh morgens auf der noch verlassenen Kreuzung. Ein großer Typ mit gepflegtem Bart, Hornbrille in einem etwas steifen Anzug vor seinem grauen BMW. Auf ihn bin ich gegen 3 Uhr morgens gestoßen. Auf dem Bild ist es 7, er hat mich gerade abgesetzt. Der Typ sieht nicht so aus, aber er hat mich gerettet. Ich hatte schlechte Karten, saß mitten in der Nacht an einer Tankstelle irgendwo zwischen Angers und Le Mans fest. Es war kein Schwein unterwegs, nur ab und zu eine Fuhre voll Nachtvögel, die tanken kamen, bevor es in einen Club ging. Nichts, was mich weitergebracht hätte. Ich war schon drauf und dran, mich damit abzufinden, die Nacht dort zu verbringen. Und da kam dieses Auto angefahren. Getönte Scheiben, grauer Lack, ohne einen Kratzer. Ein Unternehmer, der mehrere Stunden vor Tagesanbruch aufgestanden war, um im Morgengrauen auf einer riesigen Baustelle in Paris zu sein, wo gerade eine Leitung explodiert war. Ein Typ, auf den ich keinen Cent gewettet hätte, der mir aber sofort seine Autotür geöffnet hat. Kaum saß ich drin, schlief ich schon, so todmüde war ich. Er hätte beleidigt sein können, aber nein. Als ich wieder aufwachte, waren wir bei Le Mans. Und wir haben uns die ganze restliche Fahrt unterhalten. Um 6:30 waren wir an der Porte de Versailles. Und da er früh dran war, war er auch noch so nett, mich auf der Rive Droite abzusetzen. Wir schauten weitere Fotos durch. Ein junger Mann mit einem müden Lächeln, der immer Nachtschicht schob und der Kamera eine Dose Red Bull entgegenstreckte, wie um anzustoßen, das Gesicht vom Blitz erleuchtet, die Augen rot. Ein Mann am Steuer eines weißen Lieferwagens, kräftiges Kinn, ländliche Fließjacke, jemand, der es gewohnt war, in der Kälte zu arbeiten. Ihn habe ich im Nivernais getroffen, ein ehemaliger Leiter eines Sägewerks, der jetzt Fahrräder vermietet. Die ganze Fahrt lang zeigte er mir Bäume, sagte mir ihr Alter, was man mit jeder Holzart machen kann, wie viel Verlust es beim Fällen einer Buche, einer Tanne, einer Eiche gibt, was für eine Verschwendung diese neue Mode darstellt, die Stämme vierkantig zu behauen, um sie besser bis ans andere Ende der Welt verschiffen zu können. Er erzählte mir Geheimnisse, von denen ich keine Ahnung hatte. Über Holzschutzverfahren, das Lagern und Trocknen von Daubenholz, den Aufwand, um das Tannin aus dem Holz zu waschen, den millimetergenauen Zuschnitt der Stämme, die zu Weinfässern verarbeitet werden, immer der Länge nach, von oben nach unten, dem Faserverlauf folgend. Kein Wunder, dass das schweineteuer ist. Der Anhalter legte das Foto des Mannes in der Fließjacke zurück, nahm ein anderes von einem Typ mit einem fliehenden Lächeln, schlechten Zähnen, tiefen Augenringen, stoppligen Wangen und trotz allem einem Strahlen in den Augen. Der da war gerade aus dem Gefängnis von Tarascon entlassen worden. Ein Gitano aus Saint-Laurent-du-Var, Sohn eines Schrotthändlers, der mir erzählte, wie sein Vater früher ausrangierte Autos mit der Axt zerlegte, bevor er das Alteisen nach Gewicht verkaufte. Er erklärte mir, wie er mit 7 oder 8 Jahren einmal fast erstickt wäre, als er auf einer Mülldeponie Verstecken spielte. Er hatte sich in einem alten Kühlschrank verkrochen, die Tür war zugefallen. Er konnte schreien, so viel er wollte, niemand fand ihn. Er hörte seine Mutter und seine Tante aus Leibeskräften nach ihm rufen, »Zeppi, Zeppi, wo bist du?« Er schrie und brüllte, so laut er konnte, aber es drang kein Ton hinaus. Schließlich hat die Mutter den Zipfel seines Schals gesehen, der in der Kühlschranktür eingeklemmt war und heraushing. Sie hat ihn mit knapper Not gerettet. Er war schon ganz blau. Der Anhalter verstummte. Durch das einzige Fenster des kleinen Arbeitszimmers sahen wir Augustin im Garten auftauchen und beginnen, einen Ball gegen die Wand zu kicken. Bam. Ihn jedes Mal abzufangen, wenn er zu seinen Füßen zurückflog. Bam. Das Leder knallte mit jedem Schuss gegen die Steinmauer. Ich ließ meine Hand über die Fotos auf dem kleinen Tisch wandern. »Erinnerst du dich an alle?«, fragte ich. »Nicht an alles, was wir geredet haben, aber an bestimmte Details. Ob der Typ mir gefiel oder nicht. Die Art, wie er über das Leben sprach. Ein allgemeines Gefühl, wenn wir am Ende auseinandergingen. Von der bloßen Dankbarkeit für den erwiesenen Dienst bis hin zur Freude, 2 Stunden gemeinsam verbracht zu haben. Es sind nicht viele Frauen darunter, bemerkte ich.« »Nein, das stimmt, aber es gibt schon welche.« Er stöberte in dem Haufen, nahm ein Foto heraus, auf dem man eine Frau in unserem Alter sah, die ihm zum Abschied winkte. Im Hintergrund Pinien, Olivenbäume, Steineichen, Wacholderbüsche. Irgendwo am Mittelmeer. Das Licht war schön, leicht golden. Ein Spätnachmittagslicht. Die Frau hatte eine unglaublich weiße Haut, tiefschwarze Haare. Sie schaute herausfordernd in die Kamera, posierte und lachte dabei über sich selbst. Sonnenbrille auf der Nasenspitze, gerunzelte Brauen. »Sie ist schön«, sagte ich. Er hielt das Polaroid unter die kleine Schreibtischlampe, um ihr Gesicht besser zu sehen. »Ich habe die ganze Strecke von Perpignan bis Nizza mit ihr verbracht. Sie fuhr von Spanien zurück nach Italien, Professorin für Literatur an der Uni von Bologna. Liebhaberin von Lobo Antune und von Claude Simon, laute Autoren, mit denen du mich immer vollgequatscht hast. »Hast du keine Angst, Unbekannte wie mich mitzunehmen?«, habe ich sie gefragt. Sie hat gelacht. »Was glaubst du denn? Ich suche sie mir aus. Ich habe dich mitgenommen, weil ich dich gesehen und mir gesagt habe, okay, okay, der da gefällt mir. Mit dem will ich gern eine Weile im Auto sitzen.« Er reichte mir das Foto, damit ich sie anschaute. Wir haben die ganze Fahrt lang geredet, über das Leben, über uns. Ich habe ihr die gleiche Frage gestellt wie allen, die mich mitnehmen. Was tun? Lenins Frage. Bei Lenin ist das eine reine Strategiefrage, absolut konkret. Was tun, um hier und jetzt an die Macht zu kommen, im Russland von 1917, so wie es ist? Ich dagegen stelle mir die Frage in Bezug auf das ganze Leben, habe ich ihr gesagt. Was meinst du, was man tun muss? Mit dem Leben, mit dem Tod, mit der Liebe? Der Anhalter lachte über sich selbst, bevor er weitersprach. Ich weiß nicht mehr, was sie geantwortet hat. Ich erinnere mich nur, dass es mir gefiel, was sie sagte. Die Art, wie sie es sagte, ohne Pathos, ohne Belehrung. Sie machte sich ein bisschen lustig über meine Fragen, die größer waren als ich selbst. Sie hatte gerade Spinoza gelesen. Das hatte ihr Eindruck gemacht. Sie erzählte mir, für Spinoza sei jeder von uns eine zarte, kleine Wolke, die in jedem Moment Gefahr lief, gegen andere Wolken zu stoßen und sich aufzulösen. Sie sagte, Spinoza gebrauche das Bild der Wolke nicht, aber so habe sie ihn verstanden. Leben bedeutet, die kleine Wolke zusammenzuhalten, die wir bilden, trotz der vergehenden Zeit, trotz aller guten und schlechten Begegnungen. Es bedeutet, all die kleinen Dampftröpfchen zusammenzuhalten, die ausmachen, dass diese Wolke wir sind und niemand sonst. Seit ich Spinoza gelesen habe, erzählte sie, sage ich mir, auf, kleine Wolke, avanti, zieh tapfer durch die Welt, bleib die kleine Wolke, die du bist, sei es immer mehr, eine tapfere, einzigartige, kleine Wolke. Manchmal verliebe ich mich, sagte sie. Ich begegne einer anderen Wolke, die mir sehr gefällt. Und diese andere Wolke bringt mich aus dem Konzept. Ihre Wesenheit wirbelt meine Wesenheit durcheinander. Wir können nicht verhindern, dass Teile von uns sich vermischen. Wir werden beide etwas konfus. Ich bin glücklich, ich bin traurig, alles ist verworren. Ich brauche Zeit, um mich an den neuen Zustand zu gewöhnen. Und dann finde ich mich nach und nach wieder. Ich fasse mich wieder, im wahrsten Sinne des Wortes. So gut es geht, sammle ich die Teile meiner selbst wieder zusammen. Und die kleine Wolke, die ich bin, zieht weiter. Nicht schlecht, sagte ich. Ja, nicht schlecht. Letztlich erinnerst du dich sehr gut. Besser als ich dachte, sagte er gedankenverloren. Draußen riss der Himmel auf. Die Sonne schien wieder und belebte das Grün des Grases. Ich spürte, dass er zögerte, weiterzureden. Auf dieser Fahrt ist etwas Schönes passiert, setzte er nach einer Weile wieder an. Irgendwann ist die Frau von der Autobahn abgefahren. Ich erinnere mich noch an ihre Worte. Es gibt einen Ort, den ich dir zeigen will, mit einer ruhigen, entschiedenen Stimme, die mir keine Wahl ließ. Wir waren in der Gegend von Cassis. Ich dachte, sie wollte mir eine Calanque zeigen. Aber sie nahm eine kleine Straße, die vom Meer weg in die Hügel hinaufführte. 10 Minuten lang kurften wir durch Weinberge und Olivenhaine. Die Straße ging in einen Feldweg über. Schließlich hielten wir unter einer Gruppe Steineichen. Wir stiegen aus. Ich folgte ihr bis zu einem Betonturm, von dem aus man einen weiten Blick in die Runde hatte. Das ist ein Wachturm, auf dem ich früher mal im Einsatz war. Mit einem Geliebten, einem Franzosen, vor etwa 10 Jahren. Wir haben den ganzen Sommer hier verbracht auf diesem Hügel, um nach Waldbränden Ausschau zu halten. Um jeden kleinsten Grillpartyrauch in der Ebene zu melden. Jedes Gartenfeuer. Ganze Tage allein ohne einen Besuch. Andere Tage, an denen lauter Freunde vorbeikamen. An denen sie in 15, 20 Zelten da unten schliefen. Einmal hätten wir beinahe selbst einen Brand ausgelöst, sagte sie lachend. Der Anhalter verstummte. Ich stellte ihn mir mit der Frau auf dem Turm vor, in der Sonne, inmitten der Bäume. Ich fragte mich, wie seine Geschichte enden würde. Wir standen 10 Minuten da und atmeten den harzigen Geruch ein, schauten aufs Meer hinaus. Und dann? Und dann sind wir weitergefahren. Er wandte sich mir zu, schaute mich ruhig lächelnd an. Wir sind weitergefahren. Und eine Stunde später hat sie mich an einer Autobahnraststätte bei Nizza abgesetzt. Sie hat ein letztes Mal gehupt, dann war sie weg. »Habt ihr euch wiedergesehen?«, fragte ich nach einer Weile. Er schüttelte sanft den Kopf. »Nein.« »Hast du ihre Adresse?« »Nein, dummerweise nicht. Ich habe mich daran gedacht, sie mir geben zu lassen. Das war vor 2 Jahren. Jetzt schreibe ich mir immer wenigstens eine Telefonnummer, eine Mailadresse auf.« Wir schwiegen. Ich betrachtete erneut die Frau auf dem Foto. Ich stellte mir die beiden vor, wie sie von der Autobahn abfuhren, um zwischen den Hügeln zu verschwinden. Ich verspürte den heftigen Wunsch, auch mit dieser Frau in einem Auto zu sitzen. »Ich denke gerne daran, dass sie da ist, irgendwo auf der Welt«, fuhr er fort, »in Bologna oder anderswo. Dass ich sie, wenn kein Wunder geschieht, nie wiedersehen werde.« Dass sie nur für diese paar Stunden in meinem Leben aufgetaucht ist. Dass es schöne Stunden waren. Schön genug, um in meiner Erinnerung mehr zu zählen als viele Geschichten, die ich wirklich ausgelebt habe. Wir traten aus der Werkstatt hinaus. Draußen traf uns das Licht mit voller Wucht. »Papa, kommst du?« fragte Augustin, der weiter den Ball gegen die Wand kickte. Der Anhalter ging zu ihm hinüber, fing den Ball ab und vollführte ein paar Tricks, ehe er ihn zu ihm zurückschoss. »Warte kurz, ich bringe Sascha zur Tür.« Ich blickte zu Maries Fenster auf. Ich sah, dass sie uns zuschaute. »Alles in Ordnung, Jungs?« »Alles in Ordnung«, sagte ich. »Sascha, ich habe dir den letzten Lodoli auf den Küchentisch gelegt. Nimm ihn mit, ich freue mich, wenn du ihn liest.« Ich trat in die Küche, ich sah das Buch. 300 oder 400 Seiten mit einem weiß-blauen, flexiblen Einband. Darauf las ich »Die Anwärter« und in kleinerer Schrift darunter »Die Nacht, der Wind, die Blumen«. Woran erkannte ich, dass dieses Buch mich tief bewegen würde? Ich ging noch einmal in den Garten hinaus, um mir durchs Fenster zu danken. Ich verabschiedete mich von allen dreien. Dann ging ich nach Hause.